Hallo und herzlich willkommen zu Diskussionsbedarf, der Podcast, in dem wir diskutieren, was wirklich wichtig ist. Mein Name ist Sarah und mir gegenüber sitzt heute Andreas Fellner von WePlanet. Herzlich willkommen bei Diskussionsbedarf, lieber Andreas. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Danke, dass ich hier sein darf.
Ich würde dich bitten, dich vielleicht einfach kurz vorzustellen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es denn hier heute zu tun haben.
Die Zuhörer werden merken, ich bin ein Oberösterreicher und komme vom Land. Also irgendwo im Herzen bin ich doch ein Lander geblieben. Und dieses Lande hat aber dann mit 12 Jahren schon gewusst, die natürliche Welt, Tiere, Umwelt, Pflanzen begeistern es sehr. Und ja, daraufhin habe ich halt dann mit 12 Jahren gewusst, ich will Biologie studieren, gesagt, getan. Das habe ich dann gemacht mit, glaube ich, 19, 20 Jahren habe ich angefangen zum Biologie studieren nach dem Zivildienst. Und das war genau meins. Also es ist mehr oder minder so wie versprochen worden in der Schule. Liegt ja daran, dass der Lehrer von derselben Schule gekommen ist. Mhm. Und habe Biologie studiert, habe gemerkt, dass mir das super gefällt. Und daraufhin habe ich auch meinen Master darin gemacht und dann habe ich einen kurzen Abstecher in die Wirtschaft gemacht, festgestellt, dass mir die Wissenschaft mehr liegt und habe dann meinen Doktor gemacht, den ich jetzt vor kurzem abgeschlossen habe. Also das ist in aller Kürze und Würze mein Werdegang und alles war immer irgendwie mit Umwelt, Biologie, Naturschutz, Bezug und das ist einfach das, was mir antreibt und was mir mega Spaß macht und deswegen verschlägt es dieses Landei auch einmal nach Wien für einen Podcast.
Sehr cool, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Gratuliere auch an der Stelle noch zu deinem Doktorat. Ich kann mir vorstellen, dass das sicher einiges an Aufwand war. Du hast deinen PhD, also dein Doktorat mit einem Fokus auf photodynamische Inaktivierung von Mikroorganismen gemacht.
Korrekt.
Wie würdest du das einfach zusammenfassen, womit du dich da beschäftigt hast?
Einfach geht leider nicht so gut, weil es sehr viele unterschiedliche Themen waren. Mhm. Also der prinzipielle Fokus war, dass man entlang der ganzen Kette der Nahrungsmittelproduktion, also vom Feld bis zum Verbraucher, der dann irgendwelche Sprossen am Tisch hat, schaut, ob es da alternative Verfahren gibt, um jetzt Pathogene, also Krankheitserreger, die jetzt an Menschen oder die Nutzpflanzen schädigen, bekämpfen kann. Und das Wunderbare war daran, dass ich einen hervorragenden Doktorvater gehabt habe, mit dem ich auch noch immer jetzt sehr gut kann. Also sprich, das war im Gegensatz zu einigen anderen Doktoratstudien eine sehr angenehme Erfahrung rundherum. Und das Ziel war eben, ob diese neuen Verfahren mit natürlichen oder relativ natürlichen Substanzen, also im Endeffekt haben wir Nahrungsmittelzusatzstoff verwendet, um damit jetzt zum Beispiel Pathogene abzutöten, die, sagen wir jetzt einmal, ganz besonders gefährlich für schwangere oder ältere Personen sind. Und das könnte eigentlich theoretisch jeder zu Hause verwenden. Oder was jetzt auch quasi ganz heiß in der akademischen Presse gerade ist, also sprich, das ist kurz vor dem Veröffentlichen eine sehr große Publikation, wo wir eben dann zeigen konnten, dass unser neues Verfahren auch am Feld funktioniert. Und das war summa summarum sehr interessant, weil es sehr weitläufig war, also angefangen von ganz normale Tests über wie giftig etwas ist oder wie effektiv etwas ist, zu Umwelttests, hin zu Pflanzentests, hin zu dem Vorstellen und Diskutieren auf der internationalen Bühne auf Kongresse.
Sehr cool, sehr spannend. Neben der Wissenschaft hast du ja auch dich umweltpolitisch engagiert, auch bei Fridays for Future unter anderem. Wann würdest du sagen, ab wann hat das begonnen, dass du auch erkannt hast für dich, dass eben neben der Wissenschaft und neben dem Studium, dass dich das Thema auch darüber hinaus und auch in einer umweltpolitischen Perspektive beschäftigt und was hat dich da angetrieben?
Also ich habe gesagt, ich habe mit 12 Jahren gewusst, ich will Biologie studieren. Mit 13 Jahren habe ich gewusst, ja, schön und gut, Naturschutz, aber wenn es keinen interessiert, dann kommt man da auch nicht voran, weil für die meisten Menschen, das muss man einfach sagen, ist relativ egal. Also die wollen ein paar Feelgood-Sachen haben, wie die Vermeidung von Plastiksackerl, obwohl das jetzt eigentlich wenig bringt, und gehen eher selten an unbequeme Thematiken heran. Und deswegen habe ich gewusst, ja, ich muss mich dafür engagieren. Am Anfang war ich zum Beispiel sehr motiviert am Lesen von Umweltvereinen wie Greenpeace oder Global 2000. Und dann durch Studium habe ich aber gemerkt, ja, nicht alles, was die sagen, ist immer so fachlich korrekt. Und deswegen habe ich gewusst, ja, vielleicht kann man bei jungen Organisationen wie Fridays for Futures da was bewegen. Hat es aber auch herausgestellt, die Ziele sind nicht immer ident. Also im Herzen wollen zwar viele Leute das Ähnliche, also sprich, dass allen Menschen und oder der Natur gut geht. De facto kann man jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass die Wege jetzt in meinen Augen nicht unbedingt immer erfolgreich sind. Beispielsweise, wie es jetzt die letzte Generation vor nur wenigen, sagen wir so, Monaten oder Jahren gemacht hat. Sich auf die Straße kleben, ja, kann man machen, heute aber nicht unbedingt für die Lösung, weil, wie gesagt, die meisten Menschen ist das Thema einfach wurscht und die wollen im Idealfall nicht damit behelligt werden.
Also du würdest dich für den Klimaschutz eher nicht auf die Straße kleben, würdest du sagen?
Nein, aber ich würde sehr viele hunderte Stunden meines Lebens dafür investieren, weil ich das für vernünftiger halte.
Und das tust du ja auch. Du bist seit Oktober 2023 Chairman of the Board, also Vorsitzender von WePlanet in der Dachregion. Und deine Aufgabe ist die strategische Leitung für Umweltpolitik. Wie kann man sich das vorstellen oder was sind da deine Tätigkeiten?
Also das geht von ganz normalen Leiten des Vereins, mit Mitgliedern reden, irgendwelche Projekte initiieren, die man sich denkt, dass vernünftig sein können, über wissenschaftliche Studien lesen, damit man am aktuellen Stand der Forschung ist oder was gerade aktuell vernünftig ist, oder sie mit anderen jetzt sehr fachkompetenten Leuten austauschen, hin zu ganz normaler Arbeit wie auch gelegentlich Social Media Posts erstellen. Also sprich, das ist da sehr, sehr weitläufig, liegt ja daran, dass wir ein junger Verein sind, aber ich finde das an sich sehr angenehm, weil man ein sehr breites Bouquet damit abdecken kann, also von Interaktionen mit Leuten, die das interessiert, hin zu Podcasts, die man dann sozusagen durchsprechen kann, hin zu Meetings, wo man nach Finnland eingeladen ist, um dort einmal Bakterien aus Luft zu essen.
Ich finde, das ist auch irgendwie das Bereichernde am Ehrenamt oder am Engagement in ehrenamtlichen Organisationen, dass man irgendwie so eine breite Facette an Tätigkeiten eigentlich hat. Man kann es gar nicht so wirklich beschreiben, was man eigentlich macht, weil selbst wenn man eine Rollenzuschreibung hat, irgendwie macht man dann doch, vor allem auch wie du sagst, in relativ jungen Vereinen eigentlich doch alles. Und das finde ich persönlich auch sehr cool. Was würdest du sagen, ist das Bereicherndste an der Organisation oder an deinem Engagement in der Organisation? Bekommt man da viel zurück, würdest du sagen?
Sagen wir so, viel zurück, das kommt auf den Menschentypus drauf an. Mir persönlich, ich finde es sehr bereichernd, diese Türen, die es öffnet. Also sprich, dieses Netzwerk an Fachkompetenz, das man damit auf einmal hat, das sich global mittlerweile bei mir einfach erstreckt. Also sprich, ich habe mehr damit einen Fingerwisch. Agrarwissenschaftler aus Bangladesch oder Kernreaktor-Ingenieure aus den USA zur Verfügung, falls ihr das möchte. Und das ist für mich persönlich das Bereicherndste. Natürlich, aufmerksame Zuhörer werden sich jetzt feststellen, ja natürlich, der Typ brennt einfach für die Wissenschaft. Und ja natürlich ist das der Fall und ich brenne für die Natur. Das ist das Bereicherndste, finde ich.
Was ist eigentlich, oder was war der ursprüngliche Antrieb hinter der Gründung von WePlanet? Oder wie würdest du auch sagen, unterscheidet sich vielleicht WePlanet von anderen Organisationen im Umweltbereich?
Der ursprüngliche Antrieb war das, dass ich, würde jetzt einmal behaupten, sehr wissenschaftlich und datengetrieben bin. Also sprich, mir ist es relativ, unter Anführungszeichen, egal, wann ich meine Meinung ändern muss. Wann es die wissenschaftliche Datenlage hergibt, das Ganze, dann ändere ich meine Meinung. Ich war früher zum Beispiel zu Schulzeiten nur ein vehementer Gegner der Kernenergie. Und dann eben, wie ich mittlerweile über eine befreundete Biologin, die ist in Finnland, festgestellt habe, ja gut, diese klassischen Umweltvereine haben es mit der Wissenschaft nicht ganz so genau genommen. Und wenn die halt sagen, ja, das ist gefährlich, dann kann man sagen, ja gut, alles ist gefährlich. Man kann es mit Seife umbringen und mit Salz umbringen. Beides ist aber aus dem täglichen Leben für gewöhnlich nicht wegzudenken und ist ja prinzipiell sehr vernünftig. Und diese Einordnung von wie wenig ist unvernünftig und wie viel ist zu viel, das fehlt dann. Und genau deswegen haben sich das auch international sehr viele Leute gedacht, wo dann das WePlanet-Netzwerk gegründet worden ist. Am Anfang war das ein ganz einfacher Facebook-Gruppenchat, bis hin zu einer jetzt weltumspannenden Netzwerk, wie gesagt, wo man dann Zugriff auf Leute von Bangladesch, der Ukraine, Finnland, Schweden, England oder auch aus diesem Land wie Frankreich hat. Also so ganz komische Länder, die keiner kennt.
Sehr cool. Und vor allem das auch alles innerhalb von wenigen Jahren, so ein Netzwerk auf die Beine zu stellen. Sehr beeindruckend. Zur Kernenergie kommen wir ein bisschen später auch noch. Das ist ja vor allem in Österreich ein Thema, was hochideologisch diskutiert wird und eigentlich selten wirklich sachlich und wissenschaftlich. Deswegen interessiert mich da deine Perspektive auch sehr. Eine Frage zur Organisation habe ich noch. Ihr bezeichnet euch selbst als ökomodern. Was bedeutet das, würdest du sagen, konkret?
Wir haben das Ziel als Ökomodernisten, dass man den menschlichen Wohlstand und, sagen wir jetzt einmal, den Wohlstand der Natur, also sprich eine Natur, die nicht nahe des Zusammenbruchs oder nahe einer großen Krise steht, zu erhalten. Mhm. Und wir wollen, dass beides gleichzeitig möglich ist. Und wir, das ist der Unterschied im Vergleich zu anderen Umweltschutzvereinen, setzen dabei auch auf moderne Techniken. Also sprich, wir sagen, wann es vernünftig ist, dann kann man Gentechnik einsetzen. Wenn es vernünftig ist, kann man auf Kernenergie setzen. Wenn es vernünftig ist, kann man auf Carbon Capture and Storage einsetzen. Mhm. Und wenn es vernünftig ist, kann es auch zum Beispiel sein, dass in Afrika man den Leuten nicht verbieten sollte, mit Flüssiggas zu heizen, sondern dass das gescheit ist, dass die nicht mit Biomasse heizen, also einfach Holzreste oder Dung, weil das für sie ungesund ist. Mhm. Und da sind wir halt der Meinung, ja, wir brauchen da technischen Fortschritt, um diese Probleme zu lösen. Und bei uns sind eigentlich alle der Meinung, das ist auch lösbar. Und genau deswegen haben wir, sagen wir jetzt mal so, eine relativ optimistische Haltung gegenüber. Auch wenn uns natürlich bewusst ist, diese Probleme, die es da zu lösen gibt, sind so gewaltig, dass manche davon werde ich wahrscheinlich auch nicht erleben, bis das die fertig gelöst sind. Mhm. Aber es ist nichtsdestotrotz wichtig, sozusagen mit einem vollen Werkzeugkoffer diese ganzen Probleme anzugehen und nicht gleich im Vorhinein sagen, nein, ich nehme keinen Hammer und nein, ich nehme keinen Meißel, weil das passt mir irgendwie nicht. Ich finde Werkzeuge aus Metall einfach verwerflich. Mhm. Das macht die Probleme schwerer und zeugt eigentlich nur davon, dass man das Problem nicht lösen will, sondern eher was anderes im Hintergrund stehen hat.
Mhm. Voll. Ein sehr spannender Zugang, sehr evidenzbasierter Zugang, würde ich sagen. Würdest du sagen, dass Klimaschutz vor allem auch bei jungen Menschen, du hast das vorher auch schon kurz angesprochen, dass es oft den Menschen sehr wurscht ist, würdest du sagen, dass Klimaschutz bei jungen Menschen aktuell die Bedeutung hat, die es haben sollte? Oder sind vielleicht irgendwie andere Probleme einfach so viel präsenter, dass der Klimaschutz in unserer Generation untergeht?
Ich würde sagen, er ist deutlich präsenter wie, sagen wir jetzt mal, in der Generation, wie ich noch jung war. Also ja. Sagen wir, in die 2000er Jahre, da war es überspitzt formuliert jedem relativ egal.
Ja.
Und natürlich auch durch die Generation, und das ist auch was Positives, was man Social Media zugute halten kann, hat es da einen Schwall an jungen Menschen gegeben, die sich plötzlich dafür engagieren. Ob das jetzt genug sind? Na ja, gut, ich bin Biologe und eigentlich im Herzen Naturschützer. Ich sage natürlich nein dazu. Aus gesellschaftlicher Sicht oder aus Sicht des Vereins for We Planet braucht man natürlich mehr Menschen, die sich dafür engagieren. Mhm. De facto ist es natürlich schwer, sagen wir jetzt einmal, abgesehen von den 20 motiviertesten Prozent, da großartig was zu bewegen. Das heißt, wir brauchen nur Möglichkeiten, die restlichen 80% möglichst wenig in ihren Alltag stören. Mhm. Sprich, die werden nicht anfangen, versuchen, Biomüll zu vermeiden. Die sind im Idealfall gerade einmal zu motivieren, dass sie Müll richtig trennen.
Mhm. Und wie schafft man das, deiner Meinung nach? Weil das ist schon eine Erfahrung, die ja auch junge Menschen immer wieder machen, vor allem so die Generation meiner Großeltern, würde ich sagen, oder auch meiner Eltern, einfach von der Relevanz von Klimaschutz zu überzeugen. Wie macht man Klimaschutz zugänglich?
Das ist generell ein schweres Thema, das zugänglich zu machen, weil Klimaschutz genauso wie andere Probleme meistens nur global gelöst werden können. Also sprich, so blöd es klingt, die einzelne Person kann eigentlich nüchtern betrachtet nichts so ausrichten. Mhm. Was gleichzeitig entlastend ist, sprich, nicht die ganze Verantwortung der Welt lastet auf den Schultern einer Person, gleichzeitig aber natürlich auch frustrierend ist, weil man sagt, man hat sich da aufgebrannt. Und das würde man sagen, in Personengruppen oder Mitgliedern von der letzten Generation, da weiß ich das, dass sie Leute dafür aufgebrannt haben.
Ja.
Und das ist nicht wert dafür. Und wie man die Leute motiviert ist, zu zeigen, ja, man zeigt den Leuten, wir sehen die Probleme und wir wollen sie lösen. Mhm. Und die, sagen wir so, diese Betroffenheit, wann jetzt irgendwo Naturschutzgebiete zerstört werden oder bei plakativen Bildern wie Orangutans auf dem letzten Baum herumkrebsen, der dann vor der Motorsäge umgesägt wird, so kann man Leute motivieren. Mhm. De facto ist es natürlich sehr schwer, weil jetzt sagen wir mal, der Durchschnittsösterreicher, die Durchschnittsösterreicherin, die eine 40-Stunden-Woche hat, da dann nebenbei nur mehrere Stunden in der Woche in einen Umweltverein zu investieren, vor allem wenn man weiß, die meisten Menschen ist Wurst und man selbst hat wenig Benefit davon, ist schwer. Und das ist genau ein Problem. Aber ich denke einfach über Leute, die motiviert sind, die ehrlich sind, die aufrichtig sind und die auch, glaube ich, in unserer heutigen Zeit authentisch sind, kann man da was bewegen. Und natürlich braucht man dann einfach einen Hang, man braucht Kontakte überall rein, man muss Hände schütteln, man muss Leute kennenlernen, man muss Sachen durchlesen. Und das sind eben viele Dinge, die man einfach im Laufe der Zeit, wo man das macht, also das ist quasi ein Weg, den man einschlägt, einfach dann quasi selbstverständlich macht, weil man weiß, es ist das Richtige und was ist die Alternative? Die Probleme wegtrinken oder einfach so tun, als gäbe die Probleme nicht. Geht für manche Menschen. Ich bin leider kein Mensch, der das zusammenbringt. Und ich denke, da gibt es auch nach wie vor sehr viele Menschen in Österreich, die das ähnlich sehen. Die nicht wegschauen wollen, die überlegen, wie man sie organisieren könnte. Und dementsprechend ja, habe ich genau das gemacht. Ich habe mich in Organisationen eingebracht und eben dann auch in die Leitung übergegangen.
Sehr cool. Ich bin auch ein großer Fan von Lösungen. Eben nicht Probleme groß machen, sondern dann auch Lösungen liefern. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum Kern, würde ich sagen. Unser Podcast heißt ja Diskussionsbedarf. Das heißt, wir wollen auch über Themen und Lösungen diskutieren. Und ein Thema, was uns eigentlich seit längerer Zeit immer wieder beschäftigt oder was auch Österreich und Europa sehr stark beschäftigt, ist das Thema der europäischen Energieautonomie. Das ist ja in Zeiten geopolitischer Krisen, wie vor allem auch seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, ein immer größer werdendes Thema. Wie abhängig, würdest du sagen, ist unser Energiesystem aktuell von Drittstaaten und wie könnte oder sollte sich das in Zukunft verändern?
Unser Energiesystem ist massiv abhängig von Drittstaaten. Der gesamte Verkehr ist abhängig von Drittstaaten. Die Erzeugung von den Modulen von PV-Anlagen, also für Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung, ist in manchen Schritten zu 90% abhängig von China. Internationale Regulatorien sind abhängig von der EU. Die Herstellung, das Knowledge, das Know-how ist international abhängig. Und wir können jetzt zwar probieren, unabhängiger zu werden, komplette Unabhängigkeit, sprich à la Nationalismus, sagen wir mal, dass man alles im eigenen Land herstellt, ist nicht möglich. Und auch wenn wir die Energiewende in Österreich vorantreiben, was prinzipiell eine gute Idee ist und quasi unabdingbar ist, wir müssen CO2-neutral werden, haben wir über Wasserstoffimporte auch mittelfristig nur immer das Problem, ja, wo kommen die her? Und derweil ist halt so die Frage, ob das dann nicht aus den nächsten autokratischen Staaten kommt, ob man dann vor der Regen aus der Traufe kommt. Ob jetzt das Öl aus Saudi-Arabien kommt, dem Iran, oder halt dann der Wasserstoff oder der Ammoniak aus Saudi-Arabien oder dem Iran, ist prinzipiell wenig gewonnen. Und vor allem, wenn man dann so Rohstoffe schlecht lagern kann, ist das natürlich ein weiteres Problem.
Eine schwierige Gratwanderung auch eigentlich.
Korrekt.
Das heißt, Energieautonomie, ist das überhaupt machbar?
Es ist machbar im eigentlichen Sinne, in meinen Augen, sobald man mehr Zugang hat. Weil, und jetzt wird es für viele Zuhörer abstrus, weil es die Möglichkeit gibt, dass man jetzt beispielsweise Uran aus dem Meerwasser gewinnt. Das ist das, was China vorhat. China ist relativ arm dran. China ist ein Land, das sich massiv entwickelt hat über die letzten Jahrzehnte, trotz einer sehr autokratischen Regierung. Und die haben das Problem, die brauchen sehr viel Öl und sehr viel Gas. Beides haben sie nicht. Das, was sie haben, ist Kohle. Der Nachteil von Kohle, er bringt die eigene Bevölkerung um. Und das ist genau das, wo jetzt zum Beispiel in China die Luftqualität, sagen wir jetzt einmal, bis 2010, 2015 massiv schlechter geworden ist. Und das ein massives Problem war, jetzt neben der allgemein stark rauchenden Bevölkerung. Aber seit 2015 wird die Luftqualität besser. Gleichzeitig haben sie halt noch immer das Problem, ja, sie sind abhängig von Lieferungen von Öl aus anderen Ländern. Und das wird großteils über den Seeweg transportiert. Und jetzt aus chinesischer Sicht, die haben genau das Problem, einer quasi Widersacher, die USA, Ja, könnten theoretisch derweil noch den Ölhahn oder den Gashahn zudrehen, wenn sie denn wollen. Aber wenn es natürlich blöd war für alle Beteiligten. Und das heißt, Energieautonomie über Öl und Gas ist prinzipiell eigentlich wünschenswert für jede Regierungsform, sei es jetzt autokratisch oder demokratisch. Und für Österreich ist das, wie gesagt, weil wir keinen Mehrzugang haben, derweil nicht wirklich möglich. Wir können einen guten Teil unseres Stromes mit ausreichend Erneuerbaren, also sprich Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft und Spuren von Biomasse gut abdecken, aber nicht vollständig. Wir werden immer für die Schwerindustrie, zum Beispiel für die Föst, einiges an Wasserstoff benötigen oder auch für den Schwertransport oder eben auch für die Stromleitungen etc., die halt einen Haufen Mineralien benötigen. Wir werden zum Beispiel irre viel Kupfer benötigen, ja, aber das Kupfer kommt zu einem guten Teil aus Chile. Das heißt, eine komplette Autonomie wird nie möglich sein und das ist auch nicht anzustreben. Das Ziel sollte sein, dass man resilient ist gegenüber, sagen wir jetzt einmal, Diktatoren oder Autokraten, die einfach, gelinde gesprochen, ein bisschen einen Sprung in der Schüssel haben und einfach andere Länder überfallen aus irgendwelchen hanebüchenen Gründen. Und da sehe ich schwer die Möglichkeit, dass wir da genug Wasserstoff zum Beispiel einlagern oder dass das effizient genug ist, dass es ja leistbar ist, ohne dass die Wirtschaft zusammenbricht, mit dem jetzigen Versorgungssystem. Aber wie gesagt, wenn man Meerzugang hat, so wie es China eben vorhat, dann kann man Uran aus dem Meerwasser gewinnen und das ist quasi in schier unerschöpflichen Mengen da drinnen vorhanden und kann zu relativ regulären Preisen daraus gewonnen werden. Damit könnte man ziemliche Unabhängigkeit erreichen.
Spannend. Österreich ist ja schon auch ein Land, was in der Vergangenheit immer sehr, sehr stark abhängig von russischem Gas vor allem auch war. Würdest du sagen, da hat es in den letzten Jahren ein Umdenken gegeben?
Ja, da hat es definitiv ein Umdenken gegeben. Die Frage ist nur, wie permanent das ist. Ja. Es werden ja mittlerweile in der EU und auch in Österreich wieder Stimmen laut, ja, sobald dieser Krieg da vorbei ist, dann bitte liefert es uns wieder Gas. Immer ein autokratisches oder de facto diktatorisches System, wie das unter Putin, werden natürlich sagen, ja, bitte gerne, aber dann unter diesen Bedingungen. Die Alternative ist natürlich, so wie es jetzt die OMV bzw. andere Länder machen, alternative Gasvorkommen zu erschließen, sei es jetzt am Schwarzen Meer, weil das einfach derweil nur benötigt wird, genauso wie Öl. Und es ist aus meiner Sicht sehr, sehr gut, dass wir uns so weit möglich von diesem de facto diktatorischen Regime abkapseln. Weil es einfach, das ist jetzt meine persönliche Meinung und nicht Meinung des Vereins, der Typ gewissermaßen im Kreml eventuell nicht mehr die vernünftigsten Entscheidungen trifft und das nicht mehr, würde ich sagen, die letzten 10, 15 Jahre.
Das ist gut zusammengefasst. Du oder auch dein Verein, ihr sprecht euch ja sehr aktiv auch für die Möglichkeit von Atomenergie oder für die Förderung von Atomenergie aus. In Österreich ist das ja ein ziemliches No-Go, würde ich sagen, oder da bekommt man sehr schnell sehr viel Kritik ab. Wieso seid ihr da so stark dafür?
Die kurze Antwort ist, die wissenschaftliche Datenlage bestätigt, dass Kernenergie grüne, also sprich eine nachhaltige Energiequelle ist. Ich selber habe das dann dementsprechend übernommen. Der Hintergrund ist folgendermaßen. Wir müssen uns anschauen, jetzt als Nation oder als Individualperson, was kostet es und was bringt es. Und da ist zum Beispiel so, was verursacht Kernenergie für ihre Nachteile und was für ihre Vorteile. Was verursacht Photovoltaik für ihre Vorteile und Nachteile. Das kann man dann ummünzen in die erzeugte Menge an Strom. Also sprich die CO2-Emissionen pro Kilowattstunde. Und da ist früher angenommen worden und eben von einschlägigen und einigen etablierten Umweltvereinen, die gesagt haben, das ist nicht grün, da wird CO2 dabei freigesetzt. Oder es werden giftige Stoffe in der Herstellung dieser Energiequelle benötigt. Und da ist es jetzt so, da gibt es auf EU-Ebene bzw. internationaler Ebene sehr, sehr wenige, sehr, sehr gute Arbeiten. Das sind zwei Stück. Das ist einmal vom Joint Research Center der EU. Das werden natürlich die wenigsten Zuhörer wissen, was das ist. Das ist mehr oder minder, wenn die EU irgendwelche wissenschaftlichen Fragen hat, dann geht es an das Joint Research Center, an das JRC heran und sagt, bitte findet mal aus, was da Stand der Technik oder Stand der Forschung ist und Stand der Dinge. Und die haben dann genau das gemacht, da mit Kernenergie, und die haben dann in einem 386-Seiten-Bericht das ausgearbeitet auf sehr hohe wissenschaftliche Standards. Ich habe mir das durchgelesen, entweder weil ich keine Zeit habe oder sehr interessiert bin.
Oder beides.
Und da ist halt einfach klipp und klar rausgekommen, es gibt keinen Grund, warum Kernenergie weniger grün oder weniger nachhaltig sein sollte, als die anderen Energiequellen, die schon von nachhaltiger Klassifizierung profitieren. Also jetzt spreche ich jetzt wie Photovoltaik oder Windkraftanlagen. Und dann hat es daraufhin 2 Jahre später nur eine ähnliche Analyse gegeben, die war ein bisschen, sagen wir so, besser aufbereitet für Laien. Und mit Laien meine ich, klingt jetzt blöd, aber Leute, die akademisch gebildet sind und sehr interessiert sind. Und die ist zum selben Schluss gekommen. Das war von der UNECE, also das ist das United Nations Economic Committee Europe, irgendwie so spricht man das aus. Und die sind zum selben Entschluss gekommen. Die haben sich dann wirklich angeschaut, was kriegen wir an Benefit für was für ihre Kosten. Und da ist rausgekommen, die CO2-Emissionen sind gerechnet sauberer als zum Beispiel Photovoltaik. Also weniger CO2-Emissionen wie bei Photovoltaik, obwohl bei Photovoltaik und jetzt zum Beispiel Wind, weil das unstete Energiequellen sind, die ganzen Netzausbauen und Speicher und Umwandlungsverluste und Stromverkappung noch nicht inkludiert worden ist. Also sprich, es ist gewissermaßen schön gerechnet für die volatilen Erzeuger. Ist rausgekommen, ja, Kernenergie ist CO2-ärmer als jetzt Wind und Photovoltaik. Wasserkraft kann man in Österreich nicht mehr ausbauen, deswegen gewissermaßen noch einigermaßen ein totes Pferd bei uns. Und das kann man natürlich dann weiterspinnen auf andere Faktoren, auf die Umweltauswirkungen. Da ist zum Beispiel so interessanterweise, und das war es eigentlich keiner in Österreich, ja, dass Kernenergie 12-mal besser ist für die Umwelt als Photovoltaik, selbst wenn wir die ganzen Batterien etc. exkludieren. Und da gibt es eben einige mehr von diesen Vergleichswerte, die halt einfach klar belegen, Kernenergie ist klassenbester, wenn nicht sogar spitze. Und dann bleibt quasi der einzige Punkt, okay, ja gut, was ist jetzt tatsächlich mit den Kosten?
Ja.
Weil in dieser Rechnung sind natürlich Endlagerung, Aufbau, Rückbau und so weiter alles dabei. Also bei Photovoltaik genauso wie bei Kernenergie. Und dann, ja, die Kosten. Und da wird einfach auch wieder ein bisschen, sagen wir so, höflich gesprochen, suboptimal gerechnet, wenn man eben sagt, ja, die Photovoltaik hat so geringe Stromentstehungskosten. Ja, das stimmt zwar, wenn man die Photovoltaik aufs freie Feld hinplatziert, dann kriegst du für 3 Cent pro Kilowattstunde, was sehr günstig ist, an Strom. Also zum Vergleich, Wasserkraft erzeugt die abbezahlten Kraftwerke für ungefähr 2 Cent pro Kilowatt Strom. Der Haken dabei ist, bei Photovoltaik, du brauchst nur die ganzen Stromnetze und die Batteriespeicher und die Pumpspeicher in Österreich oder die Wasserstofferzeugung für Wasserstoffkraftwerke, die dann nur wenige Stunden im Jahr laufen. Und sprich, dieser ganze Rucksack, den Photovoltaik noch mitschleppen muss, keine Energie, zu einem gewissen Maß, aber zu, sagen wir jetzt mal, 95-99% kleinerer Rucksack, weniger mitschleppen muss, muss man natürlich einrechnen. Und das führt dann zum Beispiel so, ja, dass der Netzausbau geschätzt in Österreich über die nächsten 15, 20 Jahre um die 50 bis 60 Milliarden Euro verschlingen wird. Und ja, mit Kernenergie könnte man sich da eben einiges davon sparen. Haken dabei ist, um das Ganze mit Österreich zu vergleichen, in Österreich gibt es nur keine Studien, die sich das explizit angeschaut haben. In Deutschland hat es das auch lange nicht gegeben. Warum? Einfach weil es politische Vorgabe war. Also sprich, wenn man sagt, man darf nur Photovoltaik, Wind und Wasserkraft und ein bisschen Biomasse verwenden, was soll dann das Energiesystem der Zukunft bitte für ihre Erzeuger haben? Ja, Photovoltaik, Wind, Wasserkraft und ein bisschen Biomasse. Und das ist dasselbe System in Österreich. Und wir als Umweltverein haben dann tatsächlich mal unsere relativ knappe Vereinskasse geplündert und da einige zigtausend Euro in die Hand genommen, um jetzt zum Beispiel für Deutschland das herauszufinden. Was sind jetzt wirklich Kosten und theoretische Nachteile, wenn man Kernenergie im Netz inkludiert? Und da ist bei der Analyse rausgekommen, obwohl die sehr konservative Annahmen hat zu den Kosten von Kernenergie, also wie das reale Beispiel, das finnische Kernkraftwerk, das da vor kurzem ans Netz gegangen ist, das haben wir als Kosten herangenommen. Also in keinster Weise irgendwie ein optimiertes System oder großartig schön gerechnet, was öfter mal irgendwo gesagt wird, wenn solche Analysen rauskommen. Und das Kernergebnis unserer Studie war, naja gut, Deutschland, oder ein bisschen andere Geografie ist Österreich, deswegen Ergebnisse mit Vorbehalt interpretieren, sollte bis zu 40%, ich glaube es waren korrekt 43%, des Stroms aus Kernenergie erzeugen. Das sind so, sagen wir, zwischen 40 und 50 Kernreaktoren. Das ist natürlich, denkt man sich, immense Anzahl an Kernreaktoren. Deutschland hat bis, sagen wir mal, 2000, 2011 herum, nehmen wir einfach mal 2000, das war so die Hochzeit, so 20 bis, je nach Jahr und Jahreszeit, 30% des Stroms aus Kernenergie erzeugt. Das haben sie alles zerstört. Mhm. Gewissermaßen kann man sagen, mutwillig, oder man kann sagen, sie haben es ja nicht besser gewusst. Und sind dadurch jetzt durch die Energiewende, die jedes Jahr 20 Milliarden Euro in Deutschland verschlingt, energieversorgungstechnisch oder CO2-technisch auf der Stelle getreten. Sprich, sie haben erfolgreich nichts erreicht, haben dafür aber 500 Milliarden Euro, ungefähr 550 Milliarden Euro, in die Energiewende investiert. Mhm. Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, hätte Deutschland die Kernkraftwerke laufen lassen, hätte sich 600 Milliarden Euro gespart. Jetzt kann man das natürlich nicht so einfach auf Österreich ummünzen. Mhm. Und da geht es dann in Österreich darum, okay, der Neubau von Kernkraftwerken, da kommen wir wieder zum Knackpunkt, den Kostenfaktor, ob sie der dann auszahlen würde. Und da ist das Problem, es gibt in Österreich keine Studien dazu, das ist dann schwarz zum Sorgen. Vermutlich ist der Stromanteil, der aus Kernenergie idealerweise zum Erzeugen ist, also in einem kostenoptimierten System, geringer wie in Deutschland. Mein Bauchgefühl, ich habe keine Daten dazu, ist vermutlich bei 20% sowas, vielleicht ein bisschen weniger, weil wir in Zukunft da mehr Strom benötigen werden. Und das sind halt dann eine Handvoll Kernkraftwerke. Und diese ganze Investition muss man halt dann einfach als Staat oder als Gesellschaft sehr langfristig betrachten, weil die Kernkraftwerke eben erwartbare Lebensdauer haben von 60 bis 100 Jahre. Also in der Zeit musst du halt Photovoltaik- und Windkraftanlagen dreimal neu errichten. Und über diesen langen Zeitraum gehe ich stark davon aus, dass Kernenergie für Österreich auch die Gesamtkosten des Stromsystems und der Energieversorgung senken würde. Mhm. Wie gesagt, der Haken dabei ist, diese langfristigen Rechnungen kennt keiner. Ja. Studien für Österreich gibt es nicht. Und das mit den Umweltauswirkungen ist natürlich auch nicht bekannt. Mhm. Also sprich, dass da Analysen gegeben hat. Ich habe zum Beispiel keine einzige österreichische Zeitung gefunden, die diese Analyse der UNECE aufgegriffen hat. Mhm.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Thema in Österreich generell eher ein No-Go ist. Auch wenn wissenschaftlich so viel dafür spricht, ist ja die politische Diskussion darüber eigentlich wirklich eine, oh mein Gott, Atomenergie-Diskussion. Und das ist aber nicht nur generell in Österreich so, sondern auch innerhalb der Klimabewegung oder auch innerhalb der Organisationen, die sich umweltpolitisch engagieren. Wie geht ihr mit dieser Polarisierung um?
Die Polarisierung ist in meinen Augen zu lösen für die meisten Menschen, indem dass sie fachlich korrekt informiert werden. Mhm. Und das ist natürlich schwer, wenn man schlicht und ergreifend kein Budget dafür hat. Also wenn jetzt Beispiel wieder in Deutschland, weil wir da ein bisschen aktiver waren, wenn da die Institute statt jetzt in unserem Fall irgendwo 20.000, 30.000 Euro am Budget haben, 300.000 Euro oder 3 Millionen Euro zur Verfügung haben für Analysen, und für Publicity-Auswertung schaut es natürlich schlecht aus. Mhm. Und ja, in Österreich ist das auch, wir sind klein, wir sind jung, einfach damit zu lösen, ja, wir haben den Vorteil, wir können auf internationale Forschungsnetzwerke zurückgreifen und wir haben auch gewissermaßen den Vorteil, wir haben einige sehr fähige Leute im Verein, die halt eben solche Analysen verstehen und aufbereiten können. Und ich denke, das ist genau das, wo eben in Österreich Diskussionsbedarf herrscht, pun intended, dass genau sowas diskutiert wird, mit fachlich korrekter Information aufrichtig, mit Vor- und Nachteilen. Und ich denke, dass dann, weil alle Menschen jetzt aus biologischer Sicht absolut eigentlich ident sind, da gibt es keinen Unterschied, dass die Diskussion mit Herz, Hirn und Verstand obsiegen wird, was dann das fachlich Korrekte ist.
Ja.
De facto ist natürlich nie der Fall, dass man das im Vorhinein sagen kann.
Ja, stimmt. Ich glaube aber schon, dass man dafür eben das Thema, so wie ihr das ja auch macht, einfach immer und immer wieder aufbringen muss, sodass es breiter diskutiert wird. Weil aktuell habe ich das Gefühl, wird es nicht so breit diskutiert, wie es vielleicht sollte. Ich würde gerne noch zu einem anderen Thema kommen. Und zwar habt ihr auch erst vor nicht allzu langer Zeit einen offenen Brief zu kultiviertem Fleisch oder Laborfleisch, wird es auch oft genannt, veröffentlicht. Um was geht es euch da? Also wieso ist euch dieses Thema so ein Anliegen?
Als Verein ist es natürlich so, die Erzeugung von Fleisch, also obwohl sie natürlich sehr gerne von der Bevölkerung Ja, gegessen wird das ganze Fleisch. Die Erzeugung von Fleisch erzeugt sehr viele CO2-Emissionen und natürlich Umweltleid und Tierleid, also sprich in Form von Überdüngung oder in Form von, ja, die Hühner in Bodenhaltung oder in manchen Freilandhaltungen oder die Schweine haben jetzt eigentlich kein wahnsinnig rosiges Leben und teilweise, das ist in Österreich zum Glück etwas oder viel, viel weniger der Fall, grenzen halt so Haltungsbedingungen früher de facto an Folter, also sprich, wo keine natürlichen Triebe ausgelebt werden konnten. Das ist jetzt natürlich weniger der Fall, aber sagen wir jetzt so, ein wirklich großartiges Tierwohlleben ist bei diesen Preisen, die sich die Konsumenten wünschen, nicht möglich. Mhm. Das heißt, wir brauchen sowohl aus Umweltsicht, wie auch aus Klimasicht, wie auch aus tierethischer Sicht eine Alternative. Und diese Alternative könnte kultiviertes Fleisch sein. Kultiviertes Fleisch ist mehr oder minder, wir nehmen den Prozess, wie ein Organismus wächst, für gewöhnlich, also über Nährstoffe, Botenstoffe, also ganz normal, wie eben Gewebe, sei es jetzt Muskeln beim Menschen oder beim Huhn oder beim Rind, wachsen und geben den Zellen das, was sie brauchen. Mhm. Nährstoffe, Proteine, genug Wärme, Schutz vor, sagen wir jetzt einmal, vor Kontaminationen, also sprich, sei es jetzt irgendwelche Viren. Und damit kann man dann, dabei leider nur zu einem sehr hohen Preis, Gewebe, was eigentlich sehr, sehr ähnlich ist zum Muskelgewebe von jetzt, sagen wir, Rindern, züchten. Das dann im Idealfall den identen oder ähnlichen Geschmack und das idente oder ähnliche Nährstoffprofil hat und, wenn man es gut ansteht und weiter in die Forschung investiert, auch günstiger ist und umweltfreundlicher ist. Mhm. Und da ist es jetzt so, ja, das steckt noch in den Kinderschuhen, aber was wollten in Österreich so manche Stakeholder gern haben? Ein Verbot von kultiviertem Fleisch, bevor es überhaupt sozusagen fertig entwickelt ist. Sprich, die wollten das Kind mit der Wiege gleich ausschütten. So schön es oder so dramatisch es klingt. Also sprich, die wollten die Ergebnisse nicht einmal abwarten.
Ja.
Genau. Während sie argumentieren, ja, man weiß nicht, ob es gesundheitsschädlich ist oder nicht. Ja, das Argument kann man natürlich gern bringen, bringt aber wenig oder ist hanebüchen, wenn man weiß, ja, Fleischkonsum an sich, also jetzt verarbeiteter Konsum von Fleisch, wie jetzt Wurst, ist an sich krebserregend. Also wir wissen, es ist nicht gesund. Mhm. Und wir wissen, viele Menschen machen es absichtlich oder unabsichtlich nicht, dass sie es so konsumieren, dass es gesund ist. Also sprich, in geringen Mengen oder möglichst unverarbeitet. Oder auch mit Tierleid, wo sie sagen, ja, man muss da gelegentlich Tieren Stammzellen entnehmen, was nicht gesund oder was nicht angenehm ist fürs Tier. Ja, kann man natürlich sagen, ja, natürlich, aber wenn man Haltungsbedingungen hat, die vor wenigen Jahrzehnten oder vielfach beim importierten Fleisch nahe an Folter oder gleich zu Folter sind, kann man sagen, ja, diese Haltungsbedingungen vom Tierwohlaspekt her sind im kultivierten Fleisch, auch wenn man da, sagen wir mal, für 2000 Tonnen Rindfleisch einmal ein Tier unter Narkose einfach kurz einmal piesacken muss, die sind garantiert besser mit kultiviertem Fleisch. Also sprich, wir haben da eigentlich dieses wunderbare Triplikat. Wir können es theoretisch besser machen, wir können es umweltfreundlicher machen, wir können es günstiger machen und wir können es CO2-schonender machen. Und das hat mich dazu bewegt und eben unsere Mitstreiter, dass wir das machen, dass wir Wissenschaftler anschreiben und fragen, seid ihr dafür, seid ihr dagegen? Und die haben sich natürlich klar dafür ausgesprochen, man sollte es nicht verbieten, sondern man sollte dann einfach schauen, was kommt raus. Und das war sozusagen eine Minimalforderung, aber selbst die ist jetzt in Österreich eventuell ein bisschen am Untergehen, wo jetzt gesagt wird im Koalitionsvertrag, man soll sich doch bitte dafür einsetzen, dass das auf EU-Ebene verboten wird. Mhm. De facto sehen halt einfach viele landwirtschaftstreibende Leute, so blöd es klingt, ihre Felle wegschwimmen. Was natürlich absolut verständlich ist, aber de facto wird es die nächsten, und da bin ich mir relativ sicher, die nächsten 5 bis 10 Jahrzehnte sicher ein Tandem von beiden geben, wenn nicht sogar länger. Mhm. Weil Leute, wenn sie zum lokalen Bauern gehen und zum Bauern ihres Vertrauens und weiß, die Kuh, dem Schwein, dem Huhn, denen geht's gut, dann kaufen sie das dort. Diese Bauern werden kein Problem haben damit. Mhm. Also sprich, wenn da diese, klingt jetzt etwas esoterisch, aber diese Erdung da ist, dann sehe ich da keinerlei Problem. Also das ist, für das ist Fleisch zu sehr ein Kulturgut. Aber mit den, sagen wir jetzt mal, Großindustriebetrieben, wo wenig Fairness gegenüber dem Tier da ist, kann es natürlich langfristig ein Problem sein. Und deswegen kann natürlich auch Kinder und Stakeholder dagegen auf die Barrikaden gehen, was gewissermaßen, Gott sei Dank, in der Demokratie für beide Seiten erlaubt ist.
Hm, voll legitim, das stimmt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein Thema, was sehr emotional aufgeladen ist, wo vorhersehbare Stakeholder auch sehr auf die Barrikaden gehen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, schon auch ein Thema, wo du denkst oder optimistisch bist, dass wir da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten schon einiges an Fortschritt auch in Österreich oder in Europa generell noch voranbringen können, oder?
Ich bin zwangsläufig sehr optimistisch, weil ich sage, es gibt sehr viele Möglichkeiten.
Ja.
Und man kann auf die Politik als Einzelperson, als Gruppe Einfluss nehmen und man kann da was bewegen. Und genau das ist uns auch als Netzwerk schon rückgemeldet worden. Zum Beispiel dieser weitere Schlagpunkt für uns ist zum Beispiel der Einsatz von Gentechnik.
Mhm.
Wo wir gesagt haben, naja, unter gewissen Umständen kann diese neue Gentechnik sehr vernünftig sein für die Umwelt. Und wir haben uns auf Europaebene dafür eingesetzt. Wir haben da auch, ich glaube in diesem Fall, irgendwo zwischen 1000 und 1500 Wissenschaftler, ich weiß nicht mehr genau, zusammengebracht, dass die einen offenen Brief unterschreiben, hey, liebe EU, bitte reguliert das vernünftig, also auf gut Deutsch lockerer, weil es gibt keine Gründe dagegen.
Ja.
Und da haben uns Parlamentarier zurückgemeldet, das hat wirklich anscheinend einen eventuell sogar ausschlaggebenden Einfluss gehabt. Also sprich, Einfluss ist möglich und Leute sollten das nutzen. Und genau deswegen bin ich da optimistisch, dass man da was bewegen kann.
Ich finde, das ist ja auch das, was eine Organisation antreibt. Also oft sind so kleine Dinge, kleine Rückmeldungen, wo man sich dann denkt, okay, man kommt doch voran in einer Sache, die einem wichtig ist.
Exakt.
Jetzt haben wir viel über die Dinge geredet, wo ihr sehr inhaltlich arbeitet und wo ihr auch hofft, was voranzutreiben. Wenn du dir eine Maßnahme aussuchen könntest, die in den nächsten 5 Jahren umgesetzt werden sollte, welche wäre das?
Das kommt davon, wie groß, dass ich träume.
Immer groß.
Wenn ich sehr groß träume, dann würde ich sagen, dass in Österreich die Zulassung von Gentechnik in der Landwirtschaft erlaubt werden sollte, weil wir verbieten immer mehr Pestizide, was natürlich aus ökologischen Parametern eigentlich vernünftig ist.
Ja.
Gleichzeitig haben wir das Problem, dass wir die Ernten dadurch reduzieren, also sprich pro Fläche kriegen wir weniger Nahrungsmittel raus. Und das, denke ich, ist in Österreich der größte Hebel. Von der Energieversorgung her kann Österreich im Winter getrost auf tschechische Kernkraftwerke zurückgreifen und gelegentlich ein bisschen Gaskraftwerke betreiben. Das sehe ich als größten Hebel.
Mhm.
Ja, persönliches Anliegen war natürlich, wenn ich Gesetze machen könnte, mit dem man möglichst viel Fläche unter den Naturschutz stellt, war es das. Aber ja, ich werde nicht nur gefragt und man muss einigermaßen realistisch bleiben.
Das stimmt, das kann nie schaden. Auf jeden Fall eine sehr coole Forderung. Zum Abschluss, wir machen das ja in jeder Folge von Diskussionsbedarf, dass wir unsere Gäste nach einem Buchtipp fragen. Welchen Buchtipp hast du uns mitgebracht?
Also mein Buchtipp ist das Buch von Hannah Ritchie. Das ist quasi die Lead Science oder die Vorsitzende in der wissenschaftlichen Leitung von Our World in Data. Und das Buch heißt Not the End of the World, also nicht das Ende der Welt. Und das Buch hat eine wärmste Empfehlung, auch wenn es sehr datenlastig ist und ich glaube, derweil noch nicht auf Deutsch verfügbar ist.
Sehr cool. Danke für diese Buchempfehlung. Die bekommt dann unser nächster Gast. Und du bekommst die Buchempfehlung von unserem letzten Gast, nämlich von der Vorsitzenden der Sozialistischen Jugend, der Larissa Zivkovic. Sie empfiehlt uns und jetzt eben dir Utopien für den Alltag, eine kurze Geschichte radikaler Alternativen zum Patriarchat. Ich hoffe, das ist auch interessanter Lesestoff für dich. Und damit sind wir schon beim Ende unseres Podcasts, unserer heutigen Folge angelangt. Vielen Dank, Andreas, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu diskutieren. Ich finde es immer sehr spannend, Einblicke in andere Organisationen zu bekommen, wo auch viele Ehrenamtliche tätig sind. Ich glaube, das eint uns ja auch, das ehrenamtliche politische Engagement. Und deswegen vielen, vielen Dank für das bereichernde Gespräch heute. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Ja, herzlichen Dank, dass ich hier sein konnte. Und ich hoffe auch, ich rede schließlich gerne über das Thema. Und es ist in meinen Augen wichtig. Aber das muss man ja sagen als Vorsitzender.
Bis bald.
Bis bald.
Ich hoffe, du konntest von dieser Folge einiges mitnehmen. Wenn du jetzt selbst Diskussionsbedarf hast, dann komm am besten bei uns, bei den Junos, also den jungen liberalen Neos, vorbei. Wir schreiben uns nämlich vor allem eines auf die Fahne: inhaltliche Diskussion statt Streitereien. Wir kommen, bist du bei unseren Events ganz unabhängig davon, ob du politisch aktiv werden willst oder nicht. Wir freuen uns, dich zu sehen und wünschen dir alles Gute. Bis bald.